WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Ich bin Thomas Hackenberg, guten Tag. Und ich denke mal, die meisten von Ihnen, die hören uns gerade in ihren vier Wänden. Zu Hause, Dach überm Kopf, umgeben von Elektrizität und Wasser, das aus Leitungen kommt, mit Blick auf frisch gestutzte Hecken oder auf Ampelkreuzungen. Oder Sie sitzen im Auto vor der Ampel, gemütlich mit Blick aufs Navi und Kaffee im Pappbecher, inmitten von Deutschlands dicht besiedelstem Bundesland NRW. Nie richtig Wald. Zivilisation pur, Internet und Steakhouse, Supermarkt und Smartphone, alles, was der moderne Mensch so braucht oder glaubt zu brauchen. Aber ob uns jetzt auch jemand über Weltempfänger zuhört? Mitten in der Wüste oder in einer Dschungelstation im Amazonas oder in einem Boot umgeben vom endlosen Ozean, allein unterwegs in der Wildnis? Dann schicken Sie uns doch eine Flaschenpost oder eine Brieftaube vorbei. Aber was eigentlich ist die Wildnis? Die Fünf-Sterne-Lodge im Serengeti-Nationalpark, die Abwesenheit von Seife bei gleichzeitiger Anwesenheit von Tieren, die einen als Mahlzeit betrachten, Sumpf und Moskitos? Ist der Mount Everest noch Wildnis und gibt es sie überhaupt noch, die richtige Wildnis, also vom Menschen weitestgehend unberührte Natur? Und warum sehnen sich die einen danach, während andere dankend abwinken? 2 Stunden wilder Samstag warten auf Sie. Wir nehmen Sie mit zum Wildniswandern in die Eifel, lassen Unkraut und Fingernägel sprießen und ich habe einen Mann zu Gast, der verbringt fast mehr Zeit in der Wildnis als in der Zivilisation. Er hat unter Bären in Alaska gelebt, war mit dem Mountainbike im Himalaya unterwegs bei den Löwen in Namibia und wanderte über 1000 Kilometer durch Tundra und Taiga. Warum er so fasziniert ist von der Wildnis, was er dort erlebt, davon wird er uns heute viele Geschichten erzählen können. Hier in der Oase auf WDR 5. Die Oase, Ihr Samstagsmagazin auf WDR 5. Heute unterwegs in der Wildnis. Guten Morgen, Andreas Kieling.
Ja, schönen guten Morgen.
Wissen Sie noch, wie das war, als Sie zum ersten Mal in freier Wildnis, auf freier Wildbahn einem Bären begegnet sind?
Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und ich erzähle die Geschichte auch relativ oft und gerne, weil langläufig kennt man mich ja in Deutschland als der Bärenmann. Das rührt von der Geschichte Vater und Sohn unter wilden Grizzlies in Alaska, was damals so echt ein Bestseller war im Fernsehen in der ARD. Aber mein erster Bär, also den habe ich genauso gesehen, wie ihn die meisten wahrscheinlich wahrnehmen würden. Das war nämlich 1991 am Yukon River. Und der zog sie in 120 Meter Entfernung auf einmal durch den Taiga-Wald, also durch die Tundra-Taiga, also ein bisschen Büsche und Bäume an mir vorbei. Und es knackte ziemlich laut. Auf einmal tauchte dieser riesen Grizzly auf. Und ich habe mich ganz langsam bewegt, habe den Finger hochgenommen, den Wind geprüft. Der stand glücklicherweise auf mich zu. Der Bär konnte keine Witterung von mir bekommen. Und ich war heilfroh, als er weg war. Das war meine erste Wahrnehmung mit einem Alaska-Grizzly.
Das waren 120 Meter?
Ja, circa, ja. Wir haben danach nachgemessen, so ungefähr.
Ist doch eigentlich weit genug.
Naja, man muss wissen, ein Grizzly ist ein Sprinter. Also ist ein Kurzstreckensprinter. Also wenn der Bär gewollt hätte, wäre natürlich irgendwie in 5-6 Sekunden bei mir gewesen. Wollte er aber nicht, weil Bären, das habe ich aber erst alles später gelernt, wollen von uns Menschen überhaupt nichts wissen. In der Wahrnehmung eines Grizzlies sind wir sowas wie ein Wolf, ein Luchs, ein Vielfraß, ein Marder. Also wir sind andere Raubtiere. Ja. Und wer sich in der Wildnis aufhält, der muss sowas wissen, um nicht als Nervenbündel nach 2 Monaten aus der Wildnis zurückzukommen.
Wussten Sie aber damals offensichtlich nicht.
Naja, in einer gewissen Weise schon, aber trotzdem ist natürlich dieser, ich sag mal, urbane Instinkt, den man noch in sich hat, ja, das ist wie der erste Wolf, der einem begegnet in der freien Wildbahn. Da ist man erstmal mit ein bisschen Vorbehalt dem Tier gegenüber.
Wie fühlt sich das denn dann in dem Moment an, wenn man plötzlich zum ersten Mal so einen, ja, ein Grizzly ist ja auch nicht so klein, ne? Wenn die sich aufrichten, sind ja so 2,50 Meter, oder?
Locker. Ja, aber er richtet sich nur auf, und das ist eben auch, das muss man wissen, das habe ich auch alles später gelernt, er richtet sich eigentlich nur auf, um die Lage zu peilen. Also Bären sind ja in erster Linie Tiere, die ihre Wahrnehmung durch die Nase haben, durch den Geruch und durch das Gehör. Und wenn sie sich nicht sicher sind, was da ist, dann stellt sich der Bär erstmal auf.
Also so wie die Erdmännchen im Kölner Zoo.
Ganz genau so, und nimmt Peilung. Und das interpretieren natürlich viele Menschen schon als Bedrohung. Und andere haben ihn dann sogar schon brüllen gehört, ja, was er überhaupt nicht tut. Er hat so mal ganz tief Luft geholt, um richtig viel Witterung zu bekommen. Und wenn man all das weiß, kann man eigentlich ganz entspannt sein. Und das Beste wäre sogar in so einem Moment, also wenn es diese Wahrnehmung durch dieses Wildtier gibt, dass man das Tier anspricht. Also er weiß ja nicht, wer da drüben ist. Mhm. So, und er ist irgendwo auch selber verunsichert.
Das haben Sie in dem Moment aber doch nicht gemacht. Sie haben ihn doch nicht angesprochen.
Nein, beim ersten Mal noch nicht, aber später. Also ich rede ja sehr viel mit den Tieren. Also mit den Tieren in der Wildnis rede ich. Das ist meine Form der Kommunikation. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich Deutsch, Englisch oder Chinesisch spreche. Mhm. Es geht einfach darum, die wollen die Stimme hören und die können an deiner Stimmlage praktisch erkennen, wie du drauf bist.
Ich bin jetzt der Bär. Okay. Sie begegnen mir in der Wildnis. Ja. Was sagen Sie mir?
Ich würde sagen, hey Bär, schön, dass ich dich sehe. Du bist heute etwas im Fell etwas ungepflegt, hast irgendwie schon zweimal an so einem Baum markiert. Das erkenne ich an deinem Hals. Deine Krallen sind ein bisschen lang gewachsen, kommt wahrscheinlich daher, weil du 6 Monate in der Winterruhe warst. Dein Fell ist auch etwas zottelig und du bist ziemlich stark abgemagert. Muss ein langer Winter gewesen sein in Alaska.
Wir haben die Bären aber gut kennengelernt.
Ja klar, also 14 Jahre unter wilden Grizzlies.
Aber ist es dann nicht so, dass der Bär dann sagt, ach guck mal, da ist der Mensch, der Andreas Kieling, aber auf den wäre ich ja vorher gar nicht gekommen. Also ist das nicht viel gefährlicher, wenn der Bär plötzlich weiß, dass sie da in der Wildnis auch mit ihm rumstapfen?
Also wie gesagt, wir werden identifiziert in der Wildnis, also wir Menschen, als ein wildes Gegenüber. Es gab Zeiten, wo Bär und Mensch sozusagen auf einer Ebene standen. Und sogar, wo der Bär uns manchmal überlegen war, das ist er ja heute noch in der Wildnis. Dann kamen aber die modernen Jagdwaffen und dann ging das relativ, war die Sache relativ schnell geklärt.
Diese erste Reise, die Sie gemacht haben, da haben Sie ja da viele von den Geschichten, die Sie jetzt erzählen, noch nicht gewusst, weil Sie sozusagen am Anfang Ihrer Karriere als Abenteurer, als Wildfilmer waren. Mhm. Wie haben Sie sich da vorbereitet? Yukon, das ist, glaube ich, der größte Fluss in Kanada?
Ja, das ist genau. Das ist also der Mackenzie und der Churchill River und der Yukon River. Das sind die drei großen Flüsse des Nordens.
Da
der
waren
Yukon,
Sie neugierig, da wollten Sie mal hin.
Ne, ich hatte zu viel Jack London gelesen als Kind und natürlich auch Robert Service und Mark Twain und Ernest Hemingway, wobei der sich ja mehr für Afrika interessiert hat und Spanien. Aber das war praktisch, das war meine Inspiration. Und ich bin ja gelernter DDR-Bürger und für uns stand eigentlich fest, du wirst diese Abenteuer nie selber erleben können, diese großen Wildnisabenteuer, bestenfalls mal in Sibirien. Und dann hatte ich die Möglichkeit und das war für mich natürlich eine Wahrnehmung, die eigentlich alles das übertraf, was ich in den Büchern gelesen hatte. Also man hat natürlich ein Klischee, wenn man dahin fährt. Man hat ja auch ein Klischee von der Wildnis. Die Wildnis ist mordend, hart. Der kleinste Fehler kann größte Folgen haben, ja. Alle fallen über dich her, wilde Buschmänner, die wilden Tiere, du wirst von Moskitos leergesaugt und so weiter. Und von all dem war nichts da.
War das enttäuschend?
Nein, das war nicht enttäuschend, aber das war eine sehr interessante Erkenntnis. Also es ging so weit, dass ich muss dazu eine ganz kleine Geschichte erzählen. Die Begegnung mit dem ersten Wolf, das passierte nämlich noch im Quellgebiet des Yukon Rivers und ich kann mich deshalb noch da gut dran erinnern, weil der Wolf war noch vor dem Grizzly. Und zu der Zeit, als wir starteten am 16. Mai an den Quellen des Yukons,
also Sie mit Ihrer Frau und den kleinen Söhnen, die waren
war 2005, ach, okay. Aber es gab schon die erste große Yukon-Tour 1991, als ich anfing Tierfilmer zu werden oder beschloss, das zu werden. Übrigens für den WDR damals gearbeitet, Ländermenschenabenteuer. Und jedenfalls, wir waren abends so müde nach dem Paddeln, dass wir nicht mal mehr ein Zelt aufgebaut haben, hatten uns nur in die Schlafsäcke reingesteckt und zugezogen. Und meine Frau hatte den Hund mit im Schlafsack, dass sie schön warm blieb. Mhm. Und am nächsten Morgen tauchte am gegenüberliegenden Ufer ein Tier was aussah wie ein Wolf. Und wir waren aber sozusagen ja noch mit den Gedanken in der Zivilisation. Wir waren gerade einen Tag unterwegs. Und ich konnte das Tier relativ lange drüben beobachten. Mhm. Und als er uns dann mitbekam, äugte er zu uns rüber und verschwand irgendwann in den Büschen. Und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, das kann doch nicht sein. Sag mal, das sah aus wie ein Wolf. Ja, das kann kein Wolf sein. Wir sind doch erst einen Tag unterwegs.
Und weiß der Wolf doch nicht.
Eben, genau. Und das Gespräch ging immer so weiter. Ja. Und bis natürlich eine tolle Wolfsgeschichte entstand. Und wie wir im Nachhinein erfahren haben, aus vielen anderen Beobachtungen, war es tatsächlich ein Wolf. Ja. Und er war uns gegenüber genauso, ich sag mal, vorbehaltslos. Er war eher neugierig. Ja. Wer liegt da am Ufer des Yukons?
Haben sich die Blicke wirklich getroffen? zwischen Wolf und Andreas?
Ja, ja, natürlich haben die sich getroffen.
Da passiert und, ja, was, ne?
Ja, also ich sag mal so, es gibt kein Tier auf der Welt, behaupte ich mal, was so stark polarisiert wie ein Wolf. Das erleben wir gerade in Deutschland, also in unserer Wildnis Deutschland und natürlich auch in Alaska. Also der Wolf ist was ganz Besonderes und selbst ich kann mich dieser Magie, ja, einfach nicht entziehen. Ja,
mythenbeladen, ne? Aber ich will nochmal auf den Bären zurück, weil sie den Finger in den Wind gehalten haben. Stimmt das tatsächlich, dass Bären so eine gute Nase haben?
Also der Bär hat zumindest so eine gute Nase wie auch eben ein Wolf oder ein Bluthund, ja. Also er kann feinste Geruchspartikel aus der Luft herausfiltern. Und, aber das Entscheidende ist, also wenn er sie wahrnimmt, kann er auch riechen, in welcher Verfassung sie sind. Also
Angst, der riecht die Angst.
Angstschweiß zum Beispiel und so weiter, auch Nervosität. Das bekommt der Bär.
Allein mit. Das Wissen würde mich noch erst recht Angstschweiß ausströmen lassen. Aber es ist sowieso klar, die Wildnis ist geruchstechnisch, olfaktorisch kein Wellness-Tempel mit Duftlampe und Aromatherapie. Im Gegenteil, schon unsere Freunde, die Camper, zeigen uns, dass die Freiheit in der Natur zuvörderst auch die Freiheit ist, gepflegt, ungepflegt zu verlottern. Alles Weitere, und jetzt könnten Sie Ihr Frühstücksbrötchen für einen Moment beiseite legen, von Caroline Kurz.
Der Mensch ist ein hochgradig verfeinertes Wesen. Er hat die klassische Musik erfunden. Er kann aus erlesenen Zutaten die verlockendsten Geschmacksexplosionen zusammenrühren. Er onduliert und parfümiert sich und denkt, weich gezeichnet von exquisitem Wein, über die entlegensten Fragen seiner eigenen Existenz nach. Einerseits. Andererseits, und da sollte man sich nichts vormachen, ist der Mensch immer auch ein Körper, eine organische Masse, aus der Geräusche und Gerüche dringen, die so gar keinen Raum für Raffinesse lassen. Hunger und Durst erinnern uns täglich daran, dass wir Tiere sind wie all die anderen Tiere. Und je länger und weiter wir uns von der Zivilisation entfernen, desto offensichtlicher wird die harte, struppige Wahrheit.
Der Körper des Menschen ist fast vollständig behaart. Einzig die Dichte der Behaarung variiert zwischen Männern und Frauen, zwischen den Körperpartien und zwischen den Individuen. Jeden Tag wächst das menschliche Haar um durchschnittlich 0,3 mm. Gleichzeitig bilden sich auf der Hautoberfläche täglich 1 bis 2 Gramm Talg. Jeder Fuß spendiert jeden Tag einen Eierbecher voll Schweiß. Alle Schweißdrüsen des Körpers zusammengenommen produzieren rund 200 Milliliter Flüssigkeit in 24 Stunden. Allerdings nur, wenn keine besonderen Anstrengungen unternommen werden. Bei extremer Hitze und sportlicher Belastung kann der Körper 4 Liter Schweiß pro Stunde absondern.
Halten wir fest, der Mensch, der sich der Wildnis aussetzt, verwildert selbst. Und es muss noch nicht einmal der Dschungel sein. Denken wir zum Beispiel an das kalte Grönland. Dort gibt es einen 170 Kilometer langen Fernwanderweg namens Arctic Circle Trail. Michael aus Monheim am Rhein ist diese Strecke vor ein paar Jahren gegangen. Super Sache, findet er bis heute. In Hygienefragen allerdings doch eine Grenzerfahrung.
Grönland ist ja nun einen Großteil des Jahres mit Eis bedeckt und wenn das mal schmilzt, dann heißt das noch lange nicht, dass das Wasser warm ist. Das heißt, wenn man da also wandern geht und sich abends waschen will, dann erlebt man doch teilweise Schockmomente, wenn man nur mit dem kleinen Zeh ins Wasser hält. Also viel wärmer als 4 Grad war es da einfach nicht. Also von daher hat man das versucht zu vermeiden. Aber wir haben auch ein kräftiges Wanderprogramm absolviert, sodass das also dann nach 2-3 Tagen auch wirklich Zeit wurde.
Er erinnert sich noch, dass er einmal trotz völliger Erschöpfung schlecht einschlafen konnte, weil der Arm, sein Arm, auf den er sein müdes Haupt betten wollte, dermaßen unerfreulich roch. Trotzdem bleibt Michael ein erklärter Liebhaber der Wildnis und ihm gefällt ausdrücklich auch das undressierte Gefühl, das er in ihr entwickelt. Einmal ist er mit 3 Kumpels 4 Wochen lang mit dem Kanu durch Kanada gefahren. Geschlafen wurde im Zelt, zu essen gab es selbstgefangenen Fisch. Der Kosmetikspiegel, sofern vorhanden, blieb zugeklappt.
Ich kann mich nicht erinnern, dass sich irgendwann mal jemand rasiert hat. Aber alle haben es, glaube ich, genossen, sich einfach mal nicht rasieren zu müssen, sondern einfach aufzustehen, so wie einem der Schnabel gewachsen ist oder der Bart gewachsen ist. Also das Wichtigste an Hygiene hat man trotzdem gemacht. Also Zähneputzen haben wir, glaube ich, nie vergessen. Aber man musste sich nicht darum kümmern, ob man nur gekämmt ist oder nicht, weil es sowieso egal war. Spätestens nach dem ersten Regenschauer hatte man die Kapuze wieder auf und es interessiert auch keinen. Von daher, wenn man so als Jungstruppe unterwegs ist, dann ist das Leben etwas unbeschwerter, würde ich mal sagen.
Nichtsdestotrotz hat Michael seine heutige Ehefrau Tanja erstmals auf einer Extremwanderung geküsst. Auf dem Gipfel des Mount Kenia, genauer gesagt. Beide waren in Schweiß gebadet oben angekommen und euphorisch angesichts der gemeinsam bewältigten Aufgabe. Tanja erinnert sich gut an die sehr spezielle Romantik an jenem Tag. Sie findet ohnehin, dass Schweiß, Talg und Haarwuchs vollkommen nebensächliche Aspekte der eigentlichen Wildniserfahrung sind.
Es ist irgendwie so ein Losstrampeln von allen möglichen Verpflichtungen, die man sonst so hat und mit ganz wenigen Dingen nur auskommen. Und es reicht. Und bei mir führt es tatsächlich dazu, dass ich ganz anders ticke und mich ganz anders nochmal wohlfühlen kann als hier. Also ich glaube, da erlebe ich so die glücklichsten Momente überhaupt.
Später sagt sie noch, dass das Schwitzen in der Weite der Natur manchmal sogar einen eigenen Reiz habe.
Eigentlich finde ich es ganz gut, weil es eben mal so das ja Ursprüngliche zeigt, ne? Und nicht dieses von der Zivilisation Verdeckte.
Das Einzige, was sie da draußen in der Wildnis vermissen, wenn sie vor einem Näpfchen Instantnudeln sitzen, sind knackige Äpfel und saftige Tomaten. Aber erfahrungsgemäß geht das irgendwann vorüber. Und dann empfinden Tanja und Michael die Instantnudeln auch nicht mehr als Zeichen von Mangel, sondern als Inbegriff der Freiheit.
Das Schöne daran ist, dass man sich eben so aufs Wesentliche besinnen kann und eben nicht mehr Messer und Gabel richtig halten muss, sondern vielleicht hat man nur noch eine Gabel oder vielleicht hatte man auch nur einen Löffel, mit dem man die Nudeln essen kann.
Ja, und die Finger sind schwarz vor Dreck, aber es ist ja nichts Ekliges, es ist ja einfach nur ein bisschen Erde oder ich weiß nicht was. Es ist egal, die Nudeln schmecken köstlich.
Ja. Und das ist das Tolle daran.
Oh, war das ein Bär oder ein Wildschwein? Andreas Kieling, welchen Hygieneartikel vermissen Sie draußen in der Wildnis?
Eigentlich überhaupt keinen. Also mir ist es sehr oft passiert, ich war ja jahrelang in der Arktis unterwegs, dass du morgens im Zelt aufwachst und die Zahnpasta ist eingefroren und dann musst du die erstmal unter die Jacke stecken oder nimmst sie besser gleich nachts mit in den Schlafsack, dass sie einigermaßen elastisch, plastisch bleibt. Und was ich vermisse in der Wildnis, aber das tritt erst nach mehreren Monaten meistens auf, das ist, dass man auf einmal so dieses Bedürfnis hat, also jetzt mal eine Sauna oder ein heißes Bad, ja. Also meistens, wenn man, also der Winter ist grandios in der Arktis oder die Kälte, die trockene Kälte, aber in dem Moment, wo es feucht, klamm, der Schlafsack klebt, ja, die Klamotten sind irgendwie genau das, was die Kollegin gerade sagte.
Aber wie ist denn das mit Toilettenpapier?
Toilettenpapier, das ist eine gute Frage.
Haben Sie welches dabei?
Da brauche ich ganz wenig von. Ja, natürlich habe ich welches dabei. Aber da habe ich mir eigentlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich komme mit meinem Toilettenpapier immer super aus. Und wenn ich mal keins mehr habe, dann gibt's ja so breite Blätter. Ja, also auch die Arktis ist ja nicht komplett blätterlos.
Donnerwetter. Jo. Der Abenteurer und Wildnisfilmer Andreas Kieling ist zu Gast in der Oase, Ihrem Samstagsmagazin auf WDR 5. Die Oase auf WDR 5, heute unterwegs in der Wildnis, zusammen mit dem Naturfilmer und Abenteurer Andreas Kieling. Herr Kieling, wir haben eben so ein bisschen über Wildnishygiene gesprochen, aber das war noch nicht alles.
Das war noch nicht alles. Also ich bin ja viel in arktischen Regionen gewesen, die ja letztendlich Kaltwüsten sind, wo man sich auch mal mit einem Schneeball den Hintern abreiben kann. Das geht wirklich. Und ich bin ja auch viel in Trockenwüsten unterwegs, also in der Namib zum Beispiel. Ich bin ein großer Namibia-Fan, 21 Mal schon da gewesen und bin relativ oft bei den Himbas. Und was vielen Wüstenvölkern sehr eigen ist, also die verehren regelrecht Hunde. Ich selber bin ja ein großer Hundefan und Cleo ist ja den meisten bekannt. Und was da
passiert? Cleo ist Ihr Hund.
Cleo ist mein Hund.
Schweißhund.
Ja, genau, ist Französin und aber hannoverscher Schweißhund. Aber was bei diesen Wüstenvölkern eben der Fall ist, die verehren Hunde deshalb. Einerseits sind es Tiere, die nicht berührt werden, aber sie gehören zum Clan, zur Sippe mit dazu, weil diese Hunde für Sauberkeit sorgen, und zwar im Analbereich. Also Menschen lassen sich von Hunden praktisch den Hintern sauber lecken. Das machen Hunde auch sehr gerne. Das kennen schon die Spanienurlauber, wenn man sagt, ich bin in Spanien und Griechenland, diese Street Dogs, ja. Also kaum ist irgendwo ein Haufen hingesetzt, fressen die den auf. In der Wüste ist es halt so, dass sich die Wüstenvölker heute noch von den Hunden reinigen lassen. Also Babys werden komplett vom Stuhl befreit, ja, vom Stuhlgang.
Und für die Hunde ist es
Nahrung. Ist es Nahrung. Die Hunde sind alle klapperdünn und in unseren Exkrementen, sage ich mal, ist ja noch relativ viel Nährstoff drin, weil wir nicht alles rausholen.
Sie sollten jetzt mal die Gesichter sehen von unserer Technikerin und der Redakteurin hinter der
Schale. Ja, die sind begeistert, ich sehe das schon. Aber ja. das ist ja hochinteressant. Ja.
Absolut, und aber man muss dann auch für die Wildnis gemacht sein. Ne? Also als Sie das zum ersten Mal gesehen haben, haben Sie doch wahrscheinlich auch gedacht,
Ich war in einer gewissen Weise schockiert. Ich war auch schockiert, als ich das erste Mal hörte, dass sich Himba-Frauen zum Beispiel ab dem 12. Lebensjahr in ihrem ganzen Leben nicht mehr mehr waschen. Die nehmen dann nur noch Rauchbäder. Die gehen also jeden Tag in so eine Art kleine Hütte und nehmen diesen Rauch auf, der allerdings aus Gewürzen besteht. Und Sie werden es nicht glauben, diese Frauen duften unglaublich gut. Und die reiben sich ja außerdem mit so einer Schutzschicht aus Butterschmalz und Eisenoxid aus ein. Deshalb sehen die auch so schick aus, langbeinig, großbusig. Und viele Männer träumen davon, bloß diese Frauen sind für unsere westliche, ich sag mal, Kultur und Zivilisation und Männer überhaupt nicht gemacht, ja.
Wie muss man eigentlich gemacht sein, um in der Wildnis leben zu wollen, so viel in der Wildnis leben zu wollen, so viel entdecken zu wollen, wie Sie das gemacht haben? Wie muss man gestrickt sein? Ja. Gibt es ein Wildnisgen, was man hat oder nicht hat? Weil ich könnte mir das nicht vorstellen, so Touren zu machen, wie Sie die machen.
Glaube ich Ihnen. Also man muss ungefähr so sein wie ich. Man muss zu viel Jack London und Ernest Hemingway gelesen haben und Mark Twain und Daniel Defoe. Und man muss eine gewisse Neugierde haben einfach auf die Welt und auf die Natur. Also ich bin auch ein Kulturmensch. Also ich interessiere mich auch sehr für
Neugierde habe ich auch. Ich finde das ja toll, wenn Leute wie Sie das filmen und ich kann es mir dann aber ganz sicher und frisch gewaschen in meinem Fernsehsessel angucken.
Ja, aber das ist ja was anderes. Also man muss eben diese Neugierde haben, man muss auch die Bereitschaft haben und diese auch einen gewissen, glaube ich, einen gewissen Biss in bestimmten Situationen. Also glauben Sie mir, ich bin schon ganz, ganz oft in Situationen gewesen, wo ich gesagt habe, oh, jetzt wäre ich gerne irgendwo warm und trocken und auch sicher, safe, ja.
Welche Angst haben Sie denn bezwungen in der Wildnis? Was war denn so die größte Angst, wo Sie das Gefühl hatten, wow?
Ja. Die größte Angst, die ich jemals hatte, war insofern Wildnis Ozean, also der Ozean als Elementares auf der Erde. Und ich war damals mit meinem kleinen Segelboot TARDIS in der Beringsee unterwegs, beziehungsweise im Golf von Alaska. Und ich geriet in einen Wahnsinnssturm und das Boot war technisch ganz gut ausgestattet aus den 70er Jahren. Und ich hatte natürlich VHF Radio und natürlich auch schon GPS. Und ich geriet in Seenot und das Boot drohte zu sinken und ich bin mehrmals im Golf von Alaska nachts mit Treibholz zusammengestoßen. Also da treiben riesige Baumstämme rum, die kommen zum Teil aus British Columbia hoch im Meer. Wenn das einem großen Schiff passiert, passiert überhaupt nichts. Es gibt nicht mal einen Rums.
Aber wenn Nussschale?
Sie, ja, Nussschale 8,5 Meter lang, aber das ist relativ klein. Und in dieser Nacht drohte ich zu sinken und dann habe ich einen Teil des Rigs verloren, also der Takelage, ja, stand nur noch die Sturmfock. Und ich hatte dann zur US Coast Guard, also Notspruch abgesendet und die waren sehr entspannt am Radio auf der anderen Seite.
Um sie wahrscheinlich nicht zu beunruhigen.
Ganz genau. Und die Frau, die klang völlig entspannt und ich war es eigentlich in einer gewissen Weise auch noch, aber es war ein langsames Sterben für mich in dieser Nacht. Ich habe an meine Familie gedacht.
Haben Sie geweint?
Nein, da weint man nicht. Nein. Das Weinen, das ist, man weint, wenn man emotional ist in der Wildnis. Wenn dann die Wildnis emotional überwältigt, dann kommen Tränen. Aber in so einem Moment, man weint danach, wenn man es überstanden hat. Dann fängt man an zu weinen. Jedenfalls, das Verrückte war, also es klingt fast wie eine Geschichte, die ich mir jetzt gerade ausdenke. Ich hatte eine Seekarte dabei und habe mich dann in den Windschatten eines riesigen Vulkans geflüchtet, der also als Insel in diesem Golf von Alaska steht, habe da Schutz gefunden und bin dann in so einen Tiefschlaf gefallen. Ich habe mich mit TARDIS trocken fallen lassen, also ein Segler weiß, was das bedeutet. Also das Boot fällt bei Ebbe dann einfach im Watt trocken. Legt sich auf die Seite. Auf einmal ein riesen Knattern in der Luft. Haben wir noch so viel Zeit?
Ja.
Es wird knapp, ne? Und auf einmal kam die US Coast Guard an und sagte, Mann, also es landete ein Hubschrauber neben mir und sagte, gut, dass du noch lebst. Wir suchen schon seit 12 Stunden nach dir. Erst eine Herc, also so ein Hurricane Hunter und jetzt wir mit dem Hubschrauber. Und mein erster Gedanke war, oh shit, wer bezahlt jetzt eigentlich die ganze Rettungsaktion?
Wer hat's bezahlt?
Er sagte, don't worry, that's paid by the tax dollar.
Ah,
also keine Sorge,
das Steuerzahler,
ist genau, der amerikanische Steuerzahler.
Ja. Wenn unsere Kollegin Katja Garmasch diese Geschichte hört, dann ach, die will sofort, die ist ja eine bekennende Großstadtfetischistin und sowas in die Beringsee wird die nie machen. Sie meidet gewöhnlich jeden Kontakt zur Natur. Vogelgezwitscher, das hört sie nur morgens nach der Party, wenn sie aus dem Club rauskommt. Das sind die besten Voraussetzungen für ein Seminar namens Wildniswandern in der Eifel, dass wir ihr nicht von dem Textdollar, sondern von den Gebührengeldern spendiert haben. Ob das gut geht?
Wenn ich den Baum umarme, tut mir das gut und dem Baum. Das ist also eine ganz klare Sache.
Romanus umarmt den Baum. Seine Augen sind verbunden, seine Füße nackt. Er betatscht die Rinde, die Wurzeln, sucht nach den Ästen. Dann lächelt er in die Richtung, wo er meint, dass ich stehe.
So, das könnte eine Buche sein. So.
Ein Verrückter, wie er im Buche steht, dieser Romanus, würde ich unter normalen Umständen denken. Doch normal ist hier nichts, zumindest nicht für mich, denn ich bin im Wald mit 14 wildfremden Menschen. Allesamt Naturfortgeschrittene mit Outdoor-Klamotten, die meisten Männer, die meisten mit einem seriösen Bürojob. Wir spielen gerade Bäume raten und jetzt bin ich dran mit Baumpetting. Für mich sehen alle Bäume schon mit offenen Augen gleich aus. Und ehrlich gesagt habe ich bei deutschen Baumnamen meine Schwierigkeiten. Buche kenne ich bisher nur als Laminat. Ahorn Landhaus finde ich aber besser. Natur ist etwas, was ich nur aus Filmen kenne. Und aus meiner Vergangenheit in den sowjetischen Pionierlagern. In den 16 Jahren, in denen ich in Deutschland lebe, bin ich kaum mit der Natur in Berührung gekommen. Und schon gar nicht freiwillig. Wildniswandern war keine gute Idee. Das stelle ich direkt am Anfang fest. Ich knie auf dem Waldboden über zwei riesigen Stücken Stoff. Vor mir ganz viele Stöckchen, kurze und lange. Sieht ein Zelt so aus? Ich würde ja die Freundin anrufen, die mir das Ding ausgeliehen hat. Aber hier in der Natur gibt es kein Netz, keine Anrufe, keine SMS, kein Facebook. Aber ich bin eine Russin und so schnell geben wir Russen, pardon, wir Russinnen nicht auf. Wir haben, was Natur angeht, viele Tricks auf Lager. Zum Beispiel Trick 1. Sich dumm anstellen und dabei süß aussehen. Funktioniert immer, wenn ein Mann in der Nähe ist.
Ich kann das nicht.
Soll ich helfen?
Das wäre nett.
Ja, kein Ding.
Sage ich doch. So habe ich Romanus kennengelernt. 40 nett und Versicherungskaufmann aus Herten.
Ja, irgendwie da ins Loch rein, ne?
So. Sein Bruder Marc hat ihm dieses Seminar geschenkt, als Erinnerung an ihre alten Pfadfinderzeiten. Mein Zelt steht und wir gehen zur Feuerstelle, wo uns Ines, die Leiterin und Organisatorin des Seminars, das Programm für heute erläutert. Ines ist die kleinste und zierlichste unter uns. Wenn sie nicht in der Natur ist, spielt sie Geige in einem Orchester. Und wenn nicht der Fließpulli da wäre, würde sie auch wie eine Geigerin aussehen. Ines sagt,
jetzt kommt Unterschlupf, wir bauen uns eine Laubhütte.
Ob da Trick Nummer 1 nochmal zieht? Es gibt einiges zu lernen, auch schon auf dem Weg. Die Gruppe beugt sich über ein paar Eierschalen.
Welcher Vogel hat denn sowas?
Wenn ihr euch jetzt vorstellt, wie groß war denn das Ei in Wirklichkeit ungefähr?
Ja, ganz schön groß. Circa.
Für so einen Vogel.
Und dann kann man sich noch fragen, wer brütet jetzt noch?
Das will ich immer wissen.
Es gibt ja Zugvögel. Die Zugvögel sind zum Teil jetzt schon weg. Welche Vögel bleiben denn bei uns, wisst ihr das?
Ja, Sperlinge, Meise. Also,
Amsel, ja.
Ja, und jetzt überleg mal von einer Meise. Wie groß könnte das Ei ungefähr von einer Meise sein?
Ganz klein, ganz klein.
Also, ihr sucht einen größeren Vogel.
Der Vogel.
So, und welcher größere Vogel bleibt denn da bei uns?
Uhu. Taube.
Eule. Zum Beispiel Taube.
Faszinierend, was man ein paar Eierschalen alles entnehmen kann. Und das Beste ist, wir sind selbst draufgekommen. Ein Erfolgserlebnis. Die Methode, so die Natur kennenzulernen, kommt von den Indianern und soll die Fantasie anregen.
Das ist einfach ein Lernen, was uns durch Fragen weiterbringt. Wir stellen uns Fragen. Wir fragen uns selbst irgendwas und sind dadurch im Geist viel aktiver und in der Fantasie viel reger, als wenn uns jemand direkt die Antwort sagt. Und das nennt man Coyote-Teaching.
Kopfarbeit ist in der Wildnis angesagt. Aber auch der Körper bleibt nicht auf der Strecke, stelle ich fest beim Hüttebauen. Erst müssen ganz viele dicke Äste angeschleppt werden fürs Gerüst, dann kommt Gestrüpp drauf, am Ende gefüllte Tonnen von Laub. Außen und innen, so schwitzt man drinnen, selbst wenn es draußen minus 10 Grad sind. Ich schwitze jetzt schon. Nils macht Raucherpause, da bin ich doch dabei. Nils ist groß, sympathisch und mag die Natur. Das sieht man sofort. Er hat gute Wanderschuhe, ein Riesenmesser am Gürtel hängen. Seine langen Haare sind mit einer Lederkordel zum Zopf gebunden.
Ich komme aus Hamburg und Hamburg ist einfach eine stressige Stadt und ich brauche ab und zu mal so einen Klick rauszukommen aus Hamburg. Ich gehe gerne in die Natur. Ich merke das nach 2-3 Stunden, dass sich einfach bei mir die Wahrnehmung ändert. Hier ist es dann einfach. Wenn ich jetzt Blätter brauche, dann okay, die liegen hier überall rum, aber bringt dann Spaß, sie zusammenzuraffen und das auch zu spüren, was da so drinnen ist, ob die feucht sind, ob die trocken sind und man kriegt einfach viel mit.
Ich kriege mit, wie mich die anderen angucken. Etwa, weil ich mich schon seit einer halben Stunde vor der Arbeit drücke? Ich schlage vor, Bier von der Tankstelle zu holen und verdrücke mich. Hoffentlich gibt's da Netz. Dann kann ich bin ein Star, holt mich hier raus, auf Facebook posten.
Ja, da würde sie sich bestimmt gerne anschließen. Die Katja Garmasch, so leicht lassen wir sie nicht aufgeben. Testen nachher noch ausgiebig ihre Kompetenz für die Wildnis hier in der Oase, ihrem Samstagsmagazin auf WDR 5. Andreas Kieling ist Naturfilmer und viele Zeit seines Lebens unterwegs in der Wildnis. Heute erzählt er darüber in der Oase auf WDR 5. Herr Kieling, für viele Menschen ist Wildnis gleichbedeutend mit Freiheit. Für Sie auch?
In einer gewissen Weise schon. Also das Tolle an der Wildnis ist ja in der Regel, du kannst frei entscheiden, was machst du morgen, was machst du in 3 Tagen, in 3 Wochen oder 3 Monaten. Kein Mensch wird dich davon abhalten. Ja, also du bist ein freier Mann oder eine Frau, freie Frau oder eine freie Gruppe. Und das ist natürlich ein großes Privileg in der heutigen Zeit in unserer Welt. Aber alles hat natürlich auch seinen Preis.
Welchen?
Ja, den Preis der Einsamkeit, den Preis auch irgendwo der Verletzbarkeit, den Preis, sich irgendwann bewusst zu werden, dass ich ziemlich weit weg bin vom nächsten Krankenhaus oder vom nächsten Kino oder vom nächsten Restaurant oder
vom nächsten Menschen, der sie liebt.
Genau, oder genau. Und dann werden seltsame Gelüste wach in einem. Oder eben auch, wo ist denn die liebende Frau oder wenigstens ein Stück Haut, an dem man sich mal reiben kann? Oder jetzt mal einen richtig schönen Espresso, ja, oder ein Latte Macchiato. Oh Mann, seit Wochen schon diesen komischen grünen Tee immer. Aber auf der anderen Seite natürlich eben das Bewusstsein, ich bin hier draußen mehr oder weniger allein. Ich nehme ja oft Leute mit in die Wildnis oder habe es früher mal gemacht, die nicht oft in der Wildnis waren und die empfinden, am Anfang finden die das fantastisch, die ersten 3-4 Tage. Und dann kommt dieses genau unbehagliche Gefühl auf, was ich eben beschrieben habe. Und dann kommen die Fragen, ne? Wo ist hier eigentlich das nächste Dorf und gibt's da ein Krankenhaus und so weiter? Naja.
Das soziale Netz ist ja auch und die Geborgenheit und die Menschen, mit denen man auch in Verantwortung steht, das sind ja erstmal Dinge, die der Freiheit entgegenstehen. Also Freiheit von allem heißt ja auch dann reichlich einsam.
Einsam und eben auch die Erkenntnis, dass kleine Fehler fatale Folgen haben können. Und gerade wir, die in der westlichen Zivilisation in so einem Full-Size-Airbag leben, die fühlen auf einmal so ein unbehagliches Gefühl. Das fängt schon damit an, dass man keine Zivilisationsgeräusche mehr in der eigentlichen Wildnis hört. Also wir haben ja in Deutschland immer irgendwie so ein Grundrauschen. Ja. Ne? Wir kennen das beim Radio, dass man sagt, das ist ja furchtbar da hinten. Ne? Hört man die Autobahn oder da einen Flieger oder so. Das hörst du alles in der Wildnis nicht. Und das erzeugt bei einigen Menschen ein extrem unbehagliches Gefühl.
Erstmal ein Vakuum, was da
entsteht. Ja, und dann auch Angst letztendlich. Mhm. Und die Angst wiederum führt dazu, dass man gerne wieder die Wildnis verlassen würde.
Sie sind als Kind schon, als 5-Jähriger bei Gotha in Wald ausgebüxt. Waren Sie oder sind Sie als Abenteurer ein bisschen auch sowas wie ein Soziophob, also Angst vor Gesellschaft?
Nein, überhaupt nicht. Also wir merken das ja jetzt. Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne. Ich bin so ein kleiner Sappelbüdel. Ne? Ich bin auch der Meinung, ich war schon 2-mal irgendwie da. Einmal, glaube ich, als Rentierjäger in der Wildnis. Da bin ich mir ziemlich sicher, so vor ungefähr 10.000 Jahren. Und ich war auch schon mal als Geschichtenerzähler auf einem orientalischen Bazar unterwegs. Das merke ich, weil ich auch davon immer fasziniert
bin. Das war der Grund, weshalb Sie 1976 gesagt haben, raus aus der DDR, ja? Sonst komme ich nie auf einen orientalischen Bazar.
So ungefähr, ja. Ja.
Das war dramatisch, die Flucht.
Ne? Die Flucht war sehr dramatisch, will die jetzt also nicht so ausführlich erzählen. Ich bin damals als 16-Jähriger durch die Donau geschwommen, bin dabei angeschossen worden, hatte also einen Steckschuss im Rücken, hab's mit Ach und Krach ans österreichische Ufer geschafft. Also ich bin von der Tschechoslowakei nach Österreich, sondern über einen Umweg in den Westen. Und dann fing aber auch mein großes Freiheitsleben an. Ich bin dann mehrere Jahre zur See gefahren. Bin ja richtig.
Warum? Sie waren doch im Westen. Hätten doch erstmal sich ganz bequem machen können. Ihnen ist die Flucht gelungen. Und dann hauen sie wieder ab.
Nein, das ist ja, der Westen war ja 1976, 77, der war ja genauso piefig und kleinbürgerlich. Also man wollte mich erstmal wieder in so eine Schule stecken. Ich sollte weiter studieren. Das wollte ich alles nicht. Ich wollte jetzt raus in die Welt. Und da war diese Erkenntnis, also Freiheit, Abenteuer, nicht Wildnis. Aber eben dann habe ich erstmal Matrose gelernt und bin 3 Jahre um die Welt gefahren und habe dafür noch Geld gekriegt. Also couldn't be better. Und das war so der Beginn meiner großen Freiheit und meines zweiten Lebens, ja.
Mensch, die Freiheit, die Sie dann gewonnen haben in der Wildnis. Das heißt also immer die Balance zu finden, wieder zurückzukommen und nicht ganz verloren zu gehen.
Das ist ganz wichtig. Also da liegt natürlich die große Gefahr drin, weil Wildnisleben heißt in einer gewissen Weise auch für mich bequemes Leben. Weil man ja viele Zwänge, die man in der Zivilisation, in der Gesellschaft hat, da draußen nicht mehr hat. Das heißt, wenn du zu lange in der Wildnis bist, verlotterst du so ein bisschen und fängst irgendwann an, auch das Gefühl zu haben, ich bin dem Leben in unserer Gesellschaft also sagen wir mal in Deutschland, nicht mehr gewachsen. Und ich kenne das von einigen, die kommen aus der Wildnis, kommen nach Deutschland zurück und halten es hier vielleicht ein oder zwei Wochen aus und müssen wieder zurück. Ich habe da großes Glück, ich kann beides.
Andreas Kieling ist zu Gast in der Oase auf WDR 5 und berichtet über seine Abenteuer in der Wildnis. Dieser Beichtstuhl steht nicht in der Wildnis, sondern in einer rege besuchten Autobahnkapelle. Und unser Beichtstuhlbetreiber, sagt man so, ich glaube nicht, Pater Ludger, der aber hat zuweilen ganz schön wilde Männer und Frauen in seinem Gestühl. Und vor allem, sie sind oder waren sehr prominent. Das ist gut, denn so können Sie, meine Damen und Herren, leichter herausfinden, wer denn da seine Sünden beichten will. Und wer von Ihnen als erstes mit der richtigen Lösung hier ins Studio durchgestellt wird, gewinnt einen Radiotatort der Extraklasse. Jetzt aber heißt es erstmal wie jeden Samstag um diese Zeit zuhören, kombinieren und raten. Wer sitzt heute bei Pater Ludger im Beichtstuhl?
Mein Sohn, was tust du da?
Gutes Holz. Das kann ich gut gebrauchen. An der Westseite hat mein kleines Vor beim letzten Sturm noch sehr gelitten. Ich muss schnell machen. Ja, muss schnell machen, bevor sie wiederkommt.
Also, mein Sohn, es ist jetzt nicht direkt ein Sakrileg, doch, also, ich bin mir sicher, ich finde etwas im kanonischen Recht, das dir strengstens verbietet, einen Beichtstuhl anzusägen.
Was? Wach ich? Oder träume ich? Ist dies ein Priester vor mir?
Ja.
Oder nur ein Trugbild?
Nein.
Ich träume ja viel in diesen Tagen. Und Jahre später tritt's dann manchmal ein.
Fühlst du dich wohl, mein Sohn?
Nein, kein Traum. Da vorne sehe ich, steht ja mein Kreuz.
Wo willst du denn jetzt hin?
Doch ein Traum. Denn meine Kerben fehlen auf dem Holz. Na, das haben wir gleich. Wie viele müssen es sein? Moment.
Moment, wirst du wohl mit deinem Klappmesser vom Heiland ablassen? Du hast wohl einen Sonnenstich. Oder bist du ein pathologischer Zerstörer klerikalen Interieurs, hm? Du beichtest mir jetzt mal schön, wessen Devotionalien du sonst noch so vermacht hast.
Gut gebaut und abgedichtet, der Verschlag.
Beichtstuhl.
Der hält so manchem Wind und Wetter statt.
Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit und mir Geduld bitte. Amen. Wann war deine letzte Beichte?
Meine letzte Beichte, Vater? Zu Hause, ja, daheim, in York. Mai, August war's. 1651. Und in Hall, da ging ich dann aufs Schiff.
Ein Kirchenschiff, nehme ich doch an, das du in deiner Zerstörungslust betreten hast.
Nein. Ein Segelschiff. Schon in meiner frühen Jugend steckte mir der Kopf voll von Plänen zu einem umherschweifenden Leben. Ich war für das Studium der Rechtsgelehrsamkeit bestimmt. Kein anderer Gedanke in Bezug auf meinen künftigen Beruf wollte mir behagen, als der Seemann zu werden. Dieses Vorhaben brachte mich in schroffen Gegensatz zu den Wünschen und Befehlen meines Vaters und dem Zureden meiner Mutter.
Ah ja, du sollst Vater und Mutter ehren.
Das weiß ich heute auch, Vater. Doch in der ungestümen Jugend, da gab ich wenig auf die Worte des Herrn. Erst in der Fremde fand ich zur Religion. Wisst ihr, die Heilige Schrift war die einzige Lektüre, die ich retten konnte. Nun lese ich daran jeden Tag und danke dem Herrn.
Löblich?
Hier.
Das ist deine Ausgabe? Die ist ja voller Sand.
Ja.
Viele Seiten vom Wasser ganz gewellt. Einige leicht angebrannt.
Und auf einer Insel.
Du könntest wirklich ein wenig pfleglicher damit umgehen. Also eine Sünde, ist das nicht direkt, aber aufschreiben werde ich das mal.
Wenn ihr auf dem Papier da festhaltet, meine Verfehlung, so bitte ich euch, nehmt auch mit auf, welche Buße der Herr mir schon hat auferlegt.
Wie ich höre?
Ich war Sklave. 2 Jahre lang in Marokko.
Versklavt? Oh, also, das ist natürlich traumatisch.
Ja, und so viele Freunde hat der Ozean verschlungen. Eigentlich alle.
Das tut mir leid. Also, klar, dass man dann da ein wenig seltsam wird.
Nur der Hund des Kapitäns, die beiden Katzen und ein Papagei, die blieben mir. Aber nun sind sie ja endlich da. Endlich. Ob sie nun ein Traumbild sein mögen oder ob sie echt sind, sie sind ein wahrer Freund. Darf ich sie Samstag nennen?
Hui, das sollte zu lösen sein. Wer es weiß, sollte schnell anrufen. Kostenlos unter 0800 5678. Dreimal die 5. Und wer gleich hier zu mir ins Studio durchgestellt wird, gewinnt den Radiotatort Abschaum mit der großartigen Sabine Postel. 0800 5678. Dreimal die 5. Und auch in der nächsten Stunde lassen wir uns von der Wildnis faszinieren. Zusammen mit dem Naturfilmer Andreas Kieling werden wir die Wildnis in der Heimat suchen. Herausfinden, ob sie auch in deutschen Gärten gedeihen kann. Ja, und dann haben wir ja auch noch meine Kollegin Katja Garmasch zum Wildniscamp in die Eifel geschickt. Mal schauen, ob sie noch kann. Eine wilde Mischung in der Oase, ihrem Samstagsmagazin auf WDR 5. Die Oase ist heute in der Wildnis unterwegs. Ich bin Thomas Hackenberg und eher ja, Großstadt geprüft als Wildnis geeignet. Aber Andreas Kieling ist zu Gast heute. Der Naturfilmer und Buchautor hat schon so manchem Bären ins Auge geschaut. Und eben bei Pater Ludger im Beichtstuhl, da hatten wir einen Prominenten, der zum literarischen Inbegriff wurde, wenn es um das Überleben in der Wildnis ging. Und Yvonne Fantini aus Swisttal-Straßfeld, die weiß, wer es war. Hallo, Frau Fantini.
Ja, hallo.
Grüße Sie. Swisttal-Straßfeld, das ist zwischen Bonn und Euskirchen, ne?
Ganz genau, ganz genau.
Das ist ja auch fast schon Wildnis.
Ja, wenn man das denn so sehen will. Ja, okay, das ist Wildnis, das stimmt.
Wer war es denn bei Pater Ludger im Beichtstuhl?
Robinson Crusoe.
Aber ja doch, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ne?
Daniel Defoe hat dieses Werk uns geschenkt. Sind Sie ein Robinson Crusoe-Fan? Woran haben Sie es herausgefunden?
Nein, aber ich habe es an den Kerben im Holzstamm erkannt und am Feuer.
Ja,
ne? Dass er Holz gesammelt hat, um Feuer zu machen.
Ja, bei mir fiel der Groschen ganz am Schluss, als Herr Pater Ludger dann noch Samstag genannt hat.
Da war ich dann schon gar nicht mehr dabei, da war ich dann
schon am Telefon.
Ja. Ja, ich bin dann ganz schnell gespurtet.
Sehr gut, Frau Fantini, hat sich auch gelohnt. Wie sehr reizt Sie selber die Wildnis?
Seit ich in Straßfeld wohne, nicht mehr so sehr.
Lieber Sehnsucht nach der Stadt zwischendurch?
Ja, doch, eher.
Ja? Naja gut, nach Bonn oder nach Köln
genau,
ist es ja
genau.
Nicht so weit. Was machen Sie heute noch?
Ich denke, ich werde noch einkaufen fahren, ja.
Um was Leckeres zu kochen?
Wahrscheinlich, ja, ja.
Jagen brauchen Sie ja nicht, auch nicht in Swisttal.
Nee, Gott sei Dank
ne?
Nicht.
Ihnen gehört der Radiotatort.
Super,
mit Sabine Postel.
Ja,
herzlichen
danke
Glückwunsch.
Schön.
Danke fürs Mitspielen und alles Gute nach Swisttal-Straßfeld.
Ja, ja, tschüss.
Unterwegs in der Wildnis mit der Oase, ihrem Samstagsmagazin auf WDR 5. Das Gegenkonzept der Wildnis, das ist ja die Ordnung. Der begradigte Fluss, der bewirtschaftete Wald, die bereinigten Flure, der Mensch als Bezwinger der Naturgewalten und Krönchen der Schöpfung. Und offensichtlich steckt das tief in uns drin. Und wenn wir von der unberührten Landschaft der Toskana schwärmen, dann ist das natürlich Unsinn. Es gibt wohl kaum eine vom Menschen schon seit Jahrhunderten so oft berührte Landschaft wie der Flecken zwischen Florenz und Siena. In uns also steckt ein Gärtnertrieb. Und der will raus. Bernd Schuh zeigt uns, in welch unterschiedliche Richtungen es den getrieben hat.
Die Gärten von Vaux-le-Vicomte gelten als Inbegriff eines französischen Barockparks.
Vaux-le-Vicomte präsentiert eine Charakteristik, die sehr rar ist.
Das Schloss beherrsche die Gärten und die angrenzende Landschaft wie ein Thron im Zentrum einer Bühne, schwärmt der heutige Schlossherr bei der Führung. Das ist theatralisch außerordentlich gelungen. Um 1650 hatte Nicolas Fouquet, Finanzminister des Sonnenkönigs, die Gärten anlegen lassen, nicht zuletzt um sich die Gunst des jungen Königs zu sichern. Doch der ließ ihn fallen, obschon von den Gärten sehr beeindruckt. Vaux-le-Vicomte wurde Vorbild für die Gärten von Versailles. Gerade Wege, symmetrisch angelegte Wasserspiele, wie von einem grünen Teppich mit Rasen eingefasst, an den Wegrändern kegelförmig beschnittene Eiben, kunstvolle Buchsbaumornamente und das Schloss immer in der Blickachse.
Der französische Garten ist eine Technikfantasie,
sagt der Frankfurter Soziologe und Psychoanalytiker Rolf Haubel.
Da demonstriert sich in erster Linie der Mensch mit seinem Ordnungswillen und mit seiner Fähigkeit, mit der Heckenschere Ordnung eben in dieses natürliche Chaos zu bringen.
Ganz anders dagegen englische Gärten. mit scheinbar unberührt wuchernder Natur, zwar strukturiert, aber von unsichtbaren Wasserläufen und verborgenen Begrenzungsmauern, feiert der englische Landschaftspark das Ideal der Versöhnung mit der Natur.
Der englische Garten ist eine Malerfantasie. Da ist kein Chaos in dem Sinne, aber er suggeriert, dass man im englischen Garten eben keine Gewalt anwendet.
So viel zur tiefen Psychologie des herrschaftlichen Schlossparks in der fernen Vergangenheit. Und heute?
Das, was für uns in ein Stück weit Normalität geworden ist, dass wir Vorgärten haben, dass wir Balkone bepflanzen, Topfblumen haben, das ist ja nicht selbstverständlich. Wenn Sie das historisch angucken, dann tauchen sozusagen die Zimmerpflanzen quasi kompensatorisch auf in einer Zeit, wo immer mehr Natur vernichtet wird.
Wir haben uns quasi die von der Industrialisierung verdrängte Natur ins und vors Haus geholt. My home is my castle, sagen Reihenhausbesitzer oder die Eigentümergemeinschaft, und jeder macht sich an die Gestaltung seines höchst eigenen Schlossparks.
Es ist eine Möglichkeit, ein Areal frei zu gestalten. Also Sie finden Vorgärten, die geometrisiert sind, also wie der französische Garten, wo man in erster Linie sieht, aha, da ist jemand mit Ordnungswille. Und dann gibt es die ganzen Schattierungen natürlich auch, die historisch mit dem englischen Garten zusammenfallen, wo es eine idyllisierte Form von Natur gibt, wo irgendjemand eine kleine Mühle gebastelt hat, also wo es sozusagen ganz nah am Kitsch ist. Aber das als Kitsch zu bezeichnen, ist schon sozusagen ästhetisch von oben herab und verkennt, dass da ein Ort geschaffen worden ist, wo jemand gestaltet.
Der Garten als Bühne auch zur Selbstdarstellung. So manchem Kleingärtner genügt es nicht zu gärtnern, er muss sich auch als Gärtner inszenieren. Er tut jeden Handgriff mit dem korrekten Werkzeug und in der grünen Gärtnerschürze.
Als wir noch in Augsburg waren, einer unserer Lieblingsgärten war, der hat sein Gartenhaus gebaut wie ein Saloon. Aus Wildwestfilmen kennt man das, wenn man auf den Salon zureitet, vom Pferd absteigt, dann bindet man sozusagen das Halfter irgendwie so. Das hatte der alles. Und wir haben immer die Fantasie gehabt, da wohnt ein Cowboy, aber wir haben nie jemanden gesehen. Aber die Vorstellung war, wenn der jetzt aus der Hütte heraustritt, hat er garantiert einen Cowboyhut auf oder so.
Von Sigmund Freud stammt die Hypothese, dass auch in der Gartengestaltung eine Zähmung der inneren wilden Natur des Menschen, des Es, durch die Vernunftinstanz, das Ich, zum Ausdruck käme.
Es gibt von einem von mir sehr geschätzten bayerischen Liedermacher, Ringswandel, ein Lied über den Garten-Nazi. Und der wird beschrieben als jemand, der mit der Nagelschere, wie es im Lied vorkommt, den Rasen schneidet. Und da stellt man sich natürlich in dem Moment, wo das erzählt wird, einen ganz bestimmten Typus von Menschen vor. Ja? Extrem autoritär. Das heißt also, es gibt so die Idee, dass jemand, so wie er mit der Natur umgeht, so geht er auch mit sich um.
Der Hund hat nichts zum Lachen. Der Nazi ist ein Peiniger, weil jeden Freitag spritzt ihn ab mit dem Hochdruckreiniger.
Die Art und Weise, wie wir äußere Natur bearbeiten, ist ein Spiegelbild dessen, wie wir innere Natur bearbeiten. Und jemand, der nach außen hin permanent Ordnung schafft und es nicht ertragen kann, wenn es Wildwuchs gibt, das ist sehr wahrscheinlich auch jemand, der es bei sich selbst nicht ertragen kann, dass es so etwas gibt wie Wildwuchs, was er nicht kontrollieren kann.
Wie gesagt, nur eine psychoanalytische Hypothese und kein Grund, sich ernsthaft Sorgen zu machen, wenn man den Rasenrändern mit der Kantenschere und dem Blumenbeet mit Unkrautex zu Leibe rückt. Natürlich gibt es auch den scheinbar wilden Garten mit seinen wuchernden Blumenbeeten, dessen Besitzer damit Nähe zu ökologischer Lebensführung signalisiert. Doch mit Sicherheit ist auch dieses Stück Natur gezähmt und nach ästhetischen Gesichtspunkten zurechtgestutzt, andernfalls wäre es vermutlich ein reines Brennnesselbeet. Zum Schluss sei also an Moderator und Studiogast die spannende Frage weitergegeben.
Wenn man ein Grüner ist, darf man dann gegen Unkraut sein?
Wow, darf man als Grüner gegen Unkraut sein? Ist das jetzt eine sehr deutsche, eine sehr philosophische Frage oder beides, Andreas Kieling?
Es ist erstmal für mich eine Grundsatzfrage und ich sage einfach mal, das wird viele jetzt verschrecken. Es gibt überhaupt kein Unkraut, es gibt Wildkraut, also Wildkräuter. Und davon braucht der Hase zum Beispiel also der Feldhase, auch der Waldhase braucht über 60 verschiedene. Und wenn er die nicht hätte, weil er kann nicht nur mal von Löwenzahn und Weidegras leben, würde er in Deutschland aussterben. Ja. Er würde krank und wäre weg.
Und also auch deshalb, letztendlich nicht mehr bei uns auf dem Teller oder als falscher Hase.
Ja, oder sowas.
Aber tatsächlich, neben all den Schrebergärten und Heckenscheren-Fetischisten in Deutschland, es gibt auch Wildnis.
Natürlich gibt es in Deutschland Wildnis.
Ein deutscher Wandersommer heißt ihr aktuelles Buch. 1400 Kilometer durch unsere wilde Heimat. Warum sind Sie eigentlich erst 10.000 Kilometer in der Taiga-Tundra auf dem Yukon unterwegs, um dann zu behaupten, in Deutschland gäbe es Wildnis?
Ich denke, man muss die Welt erst mal gesehen haben, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, Deutschland ist unglaublich schön und facettenreich. Und wenn ich in Alaska unterwegs bin oder in der Wüste Namibia, ist das ein ganz eigenes Erlebnis. Ja, Menschenleere, Übermacht der Natur natürlich. Man reduziert sich wieder, man erkennt, du bist eigentlich nur eine Made, du bist gar nichts hier draußen. Ne? In Deutschland sieht die Sache schon anders aus. Aber das Tolle an Deutschland ist eben diese Mischung, die wir haben. Das ist alte, gewachsene Kultur. Das sind die Begegnungen mit den Menschen, die man auf der Wanderung durch Deutschland hat. Und das sind natürlich auch die grandiosen Landschaften und die Natur, die einem allgegenwärtig begegnet. Und Wildnis ist natürlich so ein Ding, wo man sagt, naja, also Wildnis. Das Problem in Deutschland ist, viele glauben, Wildnis zu erkennen, aber es ist gar keine Wildnis mehr. Es ist ein gepflanzter Forst. Also ich war ja früher Förster und wir Deutschen sind ja auch eigentlich die Erfinder der Forstwirtschaft. Mhm. Also abhacken, umlegen, abtransportieren und wieder neu aufpflanzen. Also die meisten Wälder bei uns sind Forste. Die sind irgendwann mal gepflanzt worden. Dann werden die ja immer wieder durchforstet und irgendwann entsteht dieser wunderschöne Wald, den wir als wilden Wald erkennen. Ja?
Wobei richtig wilder Wald, habe ich mal gelesen, ist Teile des Bayerischen Walds, weil da wird eben nicht geforstet. Ne?
Aber erst seit 30 Jahren wieder, also seit der Nationalpark Bayerischer Wald entstanden ist. Und das ist ein ganz interessantes Projekt, was allerdings auch sehr konträr diskutiert wird, weil da gab es ja riesige Windwurfflächen, dann kam der Borkenkäfer.
Windwurfflächen?
Windwurf, also so, Sturm, wenn die Bäume umgefallen sind, also überwiegend waren es Fichten. Und dann kam der Borkenkäfer und hat da richtig drin gewütet, aber nach relativ kurzer Zeit, also 30, 35 Jahren, wächst da jetzt also wieder wilder Wald. Also die ersten Bäume sind natürlich sogenannte Pionierpflanzen, Birke, Weide, die dann kommt. Also alles eigentlich nicht unbedingt Erle, also die man eigentlich so im Wirtschaftswald haben will. Und trotzdem sieht das Ganze ganz schick aus und ist vor allem ökologisch auch nicht uninteressant.
In dem Moment, wenn Wildnis nach Deutschland einbricht, weil Gebiete nicht mehr so besiedelt sind, ehemalige DDR, wo sie herkommen, dann wird es ja auch schwierig. Wir erinnern mal an den Problembär vor 3 oder 4 Sommern. Ne?
Ja. Sehr gutes Beispiel. Also wir Deutschen, das ist ja unser ganz großes Problem. Wir wollen eigentlich alles immer ein bisschen unter Kontrolle haben. Deshalb haben wir Deutschen zum Beispiel auch ein großes Problem mit dem Wolf. Oder auch mit Bruno hatten wir auch ein großes Problem. Also wenn wir die Wildnis
unter... Das war dieser Bär, ne?
Genau, das war Bruno, der Problembär, ja. Also wenn wir Deutschen alles so ein bisschen kontrollieren können, also den Wald, der wird gehegt und gepflegt und beförstert und so weiter, ist das alles okay. Und die Tiere, die wir haben im Wald, also da ist der Jäger dann für zuständig und der reduziert die oder peppelt auch bestimmte Populationen wieder auf, finden wir das gut. Aber wenn so ein unkontrollierbares Tier in unser deutsches Vaterland eindringt, ja, also wie ein Braunbär oder gar ein Rudel Wölfe, dann sind wir irgendwie irritiert. Das passt nicht in unser Weltbild mehr rein. Ja? Wir haben uns zu weit davon entfernt. Weil wir haben auf einmal wieder die Wildnis in Deutschland. Also der Wolf ist der Inbegriff der Wildnis.
Wo ist er heimisch geworden, der Wolf? In Bayern?
Ja, in Bayern gab es mal einen und den haben die Bayern relativ schnell irgendwie wieder verschwinden lassen, leider. Und ist eine große Feindseligkeit gegen Wölfe. Nein, die meisten Wölfe leben momentan in Brandenburg und Sachsen, Sachsen-Anhalt. Und die haben sich da ganz gut vermehrt. Also wir gehen ja gerade für Terra X und das ZDF der Frage nach, wie wild ist Deutschland überhaupt noch? Also das ist Titel meiner beiden neuen Filme, die ich produziere. Und da gehen wir der Frage nach, warum ist der Wolf überhaupt wieder in Deutschland? Ja, also dass Wölfe hier sind, das wissen wir alles. Aber warum kommt ein Wolf nach Deutschland? Warum bleibt er denn nicht in Polen oder Tschechien? Ja klar, warum bleibt er nicht in Polen oder Tschechien? Also wenn ich Wolf wäre, ich würde in Polen bleiben. Da finde ich es eigentlich viel schöner. Die Leute sind auch irgendwie noch entspannter. Aber nein, der Wolf zieht sich nach Deutschland oder wandert nach Deutschland ein. Das sind überwiegend Jungtiere, die also ihre Stammgebiete verlassen müssen. Bär Bruno war auch so einer. Und die kommen nach Deutschland, weil sie hier sehr viel Ruhe finden und weil sie einen reich gedeckten Tisch an Wildtieren vorfinden. Also speziell auf diesen großen Truppenübungsplätzen, Muskauer Heide, in der Lausitz und so weiter. Ja, da findet der Wolf ideale Lebensbedingungen. Er eliminiert erstmal alle Tiere, die eigentlich seiner Meinung Meinung nach nicht nach Deutschland gehören, also sogenannte Neozonen. In erster Linie die Mufflons, das sind mal Wildtiere, also Wildschafe, die man hier ausgesetzt hat. Vergreift sich natürlich auch mal einem Hausschaf. Schäfer kriegen das doppelt und dreifach vergütet. Also er fühlt sich da wohl.
Sie haben hier, es sind schöne Bilder in diesem Buch.
In dem Buch, ja.
Ja, toll.
Ja, ja.
Und,
das Bild vom Moor.
Ja. Ja, sie stehen da mitten in einem, das ist eine sehr wilde Landschaft. Ne?
Ist es
was
auch,
ist das für ein Moor?
Das nennt sich das Schwarze Moor. Das ist in der Rhön. Also als Cleo und ich dann durch den ganzen Thüringer Wald durchgewandert sind, kamen wir irgendwann in die Rhön. Und du kommst aus diesem
Also Dunkel. Cleo ist ihr Hund.
Cleo ist meine beste Freundin und gleichzeitig ein Hund, ja. Und wir kommen aus diesem dunklen Thüringer Wald hinaus und die Landschaft öffnet sich und du bist auf einmal in dieser Rhön, die auch vulkanisch geprägt ist, ähnlich wie die Eifel. Und da gibt es dieses berühmte Schwarze Moor, also wo man jeden Film Der Hund von Baskerville oder so hätte drehen können. Und das sind eben Landschaften, die noch vor Urigkeit und auch Wildheit strotzen. Und wo sich der Mensch komischerweise auch in bestimmten Lichtsituationen nicht wohlfühlt. Also wir fühlen uns da unbehaglich.
Aha, was für eine Situation ist das, in der man sich
unbehaglich? Ja, das ist die klassische Moorsituation. Nebel, blucksendes Wasser, Kälte, also so eine Rauheit einfach, die da auch zu spüren ist.
Naja, sofort haben wir ja Moorleichen dann vor unserem inneren Auge. Ne?
Und ja,
Angst, man verschwindet und keiner hört ein.
Der Wald und die Wildnis steht ja auch für einerseits für Harmonie und das wilde Gegenüber von unserer Zivilisation, aber auf der anderen Seite eben auch für Gefahr.
So, Gefahr. Da sehe ich doch hier ein Bild, ein Foto, wie Ihre Cleo doch mit einem ziemlichen Affenzahn vor einem Viech ausreißen nimmt, was eigentlich in der deutschen Wildnis nichts zu suchen hat. Ne?
Ja, das ist
eine Mischung aus Truthahn oder, was ist denn das, ein Strauß,
Vogelstrauß? Ja, ist schon sehr nah dran. Das ist ein sogenannter Nandu und eigentlich gehört er auch gar nicht nach Deutschland. Das ist auch eine sogenannte Neozone und das sind Tiere, die irgendwann mal in Deutschland ausgesetzt wurden oder eingewandert sind oder aus irgendwelchen Gehegen entflohen sind und das war kurz vor der Ostsee. Sie müssen sich vorstellen, wir wandern 1400 Kilometer durch Deutschland und haben die tollsten Erlebnisse, auch mit wilden Tieren, wie zum Beispiel Luchsen im Harz, ja, also ein großer Prätator. Und irgendwann, kurz vor der Ostsee, nämlich am Ratzeburger See, stehen so seltsame Tiere auf dem Feld, wo ich das denke, ist ja, also ich wusste natürlich, dass es da Nandus gibt. Das sind ursprünglich südafrikanische Laufvögel. Jedenfalls Cleo und ich gehen ziemlich vorbehaltslos auf die zu. Nandus sind hochaggressiv, sind Bodenbrüter. Bei denen führen auch die Hähne, die Jungtiere, also nicht die Weibchen, nicht die Hennen. Und sofort kommt ein Angriff. Cleo läuft auf so einen Nandu-Hahn zu und ich mache noch dieses Foto, was im Buch da drin ist und denke, das sieht ja wirklich komisch aus. Mal gucken, was jetzt passiert. Und erkenne dann erst nach drei Bildern, es geht um Leben und Tod für den Hund. Und der Nandu hatte den Hund also ganz schwer attackiert. Die Nandus sind sehr groß und haben eine saurierartige Mittelkralle, die messerscharf ist. Ich bin selber dann davon noch getroffen worden. Er hat mir also das ganze Hemd und die Hose aufgerissen.
Aber noch Glück gehabt, hätte ja noch mehr passieren können.
Richtig, also wenn ich nicht einen dicken Ledergürtel angehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich kastriert worden von diesem Nandu.
Von einem Nandu, der überhaupt nicht in die deutsche Wildnis gehört.
Eigentlich nicht, aber in Mecklenburg gehört er jetzt also zur neuen Flora und zur Fauna, Entschuldigung, und er darf da leben, ist ein Neubürger.
In Sachsen würde man sagen, Nandu.
Ja. Nee, in Sachsen würde man den Nandu nicht dulden, würde sagen, pass mal auf, lieber Nandu-Züchter, wenn die bei dir aus dem Gehege abgehauen sind, wir geben dir 3 Wochen Zeit, ansonsten erledigen wir das für dich, fang die bitte wieder an.
Ja, so sind die Sachsen. Andreas Kieling erzählt von seinen Erlebnissen in der Wildnis hier in der Oase auf WDR 5. Die Oase auf WDR 5 unterwegs in der Wildnis. Und um zu wissen, wie sich Wildnis anfühlt, haben wir unsere Reporterin Katja Garmasch zum Wildniswandern in der Eifel angemeldet. Eben konnten wir schon hören, wie sich die selbsternannte Naturlegasthenikerin beim Bäume umarmen, Feuer machen und Spurenlesen angestellt hat, wie die Großstadtfetischisten die Nacht in der Wildnis ohne Bett und ohne Facebook, wie sie das überlebt hat. Das erzählt sie uns jetzt.
Schleichen ist eine Kunst. Vor allem in einem Laubwald und vor allem in der Dunkelheit. Wir stehen dicht hintereinander im Kreis und setzen schwankend einen Fuß vor dem anderen. Erst die Außenseite, dann die gesamte Fußsohle. Ganz langsam. So machen das die Indianer, wie unsere Seminarleiterin Ines erklärt.
So ein Schritt sollte schon mal ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute brauchen. Versuch mehr, das Ganze nach unten zu verlagern und nicht hier so weit oben zu gehen.
Überliefert wurde die Schleichtechnik von Tom Brown, einem Weißen, der es wiederum von dem Indianer Talking Wolf gelernt hat und jetzt sein Wissen an die Naturfreunde in der ganzen Welt weitergibt. Ein unglaublicher Typ, laut Ines.
Der schafft es, sich an jeder Flughafensperre durchzuschleichen. Der kommt durch jede Sicherheitskontrolle durch. Der ist einfach so fit, der kann sich so tarnen. Nicht nur Geräusch oder Geruch oder optisch, sondern einfach geistig.
Tom Brown, Chuck Norris der Wildnisszene, denke ich, während ich dem ohrenbetäubenden Knistern unter meinen Adidas-Schuhsohlen zuhöre. Hoffentlich werde ich nie im Leben auf Schleichen angewiesen sein. Zum Glück kommt dann aber endlich der Teil des Seminars, bei dem ich nicht versagen dürfte. Freizeit. Die Männer haben schon Feuer gemacht, ich verteile mein von der Tankstelle mitgebrachtes Bier und Wodka. Am Feuer sitzen, trinken, Geschichten erzählen, zur Not etwas singen. Das kenne ich aus den sowjetischen Pionierlagern. Nur die Lieder, die hier gesungen werden, gab es bei uns nicht.
Sei gepriesen, denn du bist wunderbar, Herr, laudato si, o mio Signore, laudato si, o mio Signore, laudato si.
Die Partei hatte recht, denke ich. Religion ist Opium für das Volk. Die Atheistin in mir will sofort davonschleichen, doch das hier ist meine letzte Chance, in der Gruppe gut anzukommen. Ich schlage vor, ein Lied zu singen, das alle kennen. I like to move it, von Dr. Alban zum Beispiel. Doch Romanus, der Versicherungskaufmann aus Herten, ist schon voll in seinem Element. Erstaunlicherweise hat sein Smartphone hier Empfang und versorgt ihn mit immer neuen Songtexten aus dem Internet.
Like a bird. Cross the sky.
Obwohl ich vor lauter Natur und lauter Tussi erschlagen bin, schlafe ich erst im Morgengrauen ein. Die Erde ist hart und meine von der Freundin ausgeliehene Isomatte noch härter. Dass sie ein Ventil zum Selbstaufblasen hat, konnte ich ja nicht ahnen. Als ich am nächsten Morgen gerädert und frustriert aufwache, sitzen schon alle um das Feuer, trinken Kaffee und freuen sich auf den Tag.
Ich freue mich heute besonders darauf, dass wir ja heute uns irgendwie eine Stunde allein im Wald hocken.
Ich bin ganz gespannt auf diesen Backen mit dem Lehm und so. Sowas mag ich.
Ich freue mich auf jeden Fall auf das Kochen ohne Kochgeschirr. Kochen ist immer gut, finde ich.
Auf einen schönen Tag.
Von wegen schöner Tag. Wenige Minuten später regnet es. Unerschrocken erläutert Ines das Tagesprogramm.
Heute würde ich euch erstmal gerne eine Stunde auf einen Sitzplatz schicken. Versucht einen Platz zu finden, der euch ruft. Versucht in euch zu gehen, wenn ihr losgeht und irgendwie einen Kontakt nach außen, wie auch immer, herzustellen. Und da setzt ihr euch dann hin und dann macht ihr erstmal die Augen zu und dann versucht mal so alle Sinne durchzugehen. Das nennen wir eine Sinnesmeditation, um bei euch selber anzukommen und euch einfach zu öffnen für draußen.
Theoretisch plausibel. Praktisch unter dem Regen kaum auszuhalten. Es sei denn, man hat das Sitzfleisch von Sitting Bull. Während alle ihrem inneren Ruf in den Wald folgen, gebe ich auf und verstecke mich unter dem Vordach. Die Natur kann mich mal. Die anderen kehren erst nach einer Stunde aus dem Wald zurück. Durchnässt aber glücklich, reichen sich die Teilnehmer im Kreis nacheinander den Redestock und berichten von ihren Meditationserfahrungen.
Zuerst nimmt man eigentlich so diese Zivilisationsgeräusche wahr, eben so ein Wanderer oder Flugzeug oder was. Man muss da... Ich sag mal, das so ein bisschen runterdimmen, um dann auch so die Vögel und die ganzen anderen Geräusche wahrzunehmen.
Und dann, wenn man dann so der Wind mit den Blättern, das war schon ziemlich faszinierend. Vor allen Dingen dann, wenn noch so einzelne Blätter runtergefallen sind, so ganz langsam.
Ich fühle mich wie ein Versager. Aber ich kriege noch eine Chance. Denn jetzt wird gekocht. Wenn ich irgendwas kann, dann kochen. Doch hier in der Wildnis ist alles anders. Brot wird in der Asche gebacken, Fleisch im Lehmteig und die Suppe mit Steinen aus dem Feuer. Während die anderen Teilnehmer selbstlos in den Regen ausströmen, um Lehm zu kneten, Steine zu erhitzen oder Kräuter zu sammeln, stehe ich hilflos unter dem Vordach und sehne mich zum wiederholten Male nach Bett und Facebook. Auch der Lebenskünstler Romanus fühlt sich ohne regenfeste Jacke nicht mehr so pudelwohl.
So ein Survival-Wochenende, Wildniswochenende ist unwahrscheinlich schön, aber bei so einem Platzregen gibt doch wirklich nichts Besseres als ein festes Dach über dem Kopf.
Nils aus Hamburg mit dem Lederhaarband erweist sich dagegen als wetterfest.
Super, völlig nass, aber ist nicht kalt oder sowas. Alles toll.
Mir ist aber richtig kalt. Ich gehe zur gefährdeten Feuerstelle, die von 4 Menschen mit einer Plane bedeckt wird und versuche mit einem Sitzkissen wedelnd das Feuer am Laufen zu halten. Und es klappt. Es macht warm und entfacht das Feuer. Und ich werde zur Feuerkönigin erklärt. Bald ist das Essen fertig und...
Ja, schmeckt. Schmeckt anders als zu Hause, aber schmeckt wunderbar. Also Brennnesselsuppe und aus dem Lehm 2 Stückchen Fleisch. Ich denke, man wird dann auch wirklich auch so satt. Und das wärmt vor allem. super, gerade bei dem Wetter jetzt.
Nils ist wie immer begeistert. Ich aber auch. Zu Hause angekommen, poste ich auf Facebook, ich bin die Feuerkönigin.
Hui, Katja Gamasch mit einem für sie folgenreichen Experiment in der Wildnis, in der Eifel, für die Oase auf WDR 5. Shirley Bassey, Light My Fire, Andreas Kieling unterwegs in der Wildnis. Wenn Sie Ihr Feuer anmachen möchten, was haben Sie denn dann dabei? Streichhölzer, die hoffentlich nie nass werden, ja?
Ja, das war ja gerade eine sehr eigenwillige Interpretation von Jim Morrison und von den Doors. Aber Feuer machen ist zum Beispiel in der Wildnis ein ganz großes Glücksgefühl. Also wenn es brennt, weil Feuer bedeutet Wärme, bedeutet, dass man sich auch mal sein dehydriertes und aufgequollenes Astronautenmenü warm machen kann, ja.
Die Trockennudeln.
Genau. Mhm. Und es hält ja auch vor wilden Tieren irgendwo, hält sie auf Distanz und. Und außerdem ist es für uns Menschen so. Also Feuer hat was ganz Elementares. Ich verbinde das sehr stark mit Wildnis.
Was ist das für ein Feuerzeug, was Sie dann dabei haben? Sturmfeuerzeug oder sind das wirklich Streichhölzer? Also es geht ja auch darum, dass das Feuer tatsächlich auch funktioniert.
Genau. Sie werden es nicht glauben, ich habe ganz verschiedene Formen des Feuers dabei. Also ich habe ganz stinknormale Wegwerffeuerzeuge dabei, wasserdichte Streichhölzer. Manchmal auch ein Sturmfeuerzeug, weil das Schlimmste, was eigentlich passieren kann in der Wildnis, ist einmal der Verlust des Zeltes. Und da ich nicht in Castaway in der Lage bin, Feuer zu machen, also Tom Hanks hat das geschafft.
Das war dieser, wo er gestrandet ist.
Ich kann Feuer machen, ja.
Die moderne Robinson Crusoe-Geschichte.
Genau, ja, also grandios, grandios gespielt. Er hat mich sehr beeindruckt. Ich kann das leider nicht, bin dazu ungeschickt zu. Aber deshalb ist Feuer wichtig. Also Feuer und der Verlust, und also
Zelt.
Kein Feuer.
Und ja. Das Zelt muss man mitnehmen, Feuer,
ja, genau.
Und Zelt.
Ja, der Verlust des Zeltes. Mhm. Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ich kann auch so in der Wildnis komplett überleben und Survival und nur Würmer essen und so weiter. Also müssen Sie sich ja bei mir vorstellen, ich bin ja nicht nur Abenteurer, ich bin vor allem Tierfilmer. Und um eine konzentrierte Kameraarbeit zu machen, da kann ich mich nicht nur irgendwie von plattgetretenen Regenwürmern oder irgendwelchen vergammelten Baumfrüchten
ernähren. Das heißt, ein bisschen auf das, ja, Equipment, auf die Filmkamera, genau, konzentrieren, ja, müssen Sie sich auch. Und dafür, ja, muss man vernünftig gegessen, genau, haben. Haben Sie eine Reiseapotheke bei? Was ist drin?
Meine ist sehr klein. Also da bin ich jetzt auch wieder nicht so der Mann, der so im Full-Size-Airbag oder mit dem Full-Size-Airbag unterwegs ist. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich dabei habe, sind eigentlich mehr so Desinfektionsmittel und ein paar Binden. Also wenn man mal eine Zerrung oder eine Prellung hat, ja, das kann ja schon mal passieren, dass man das so ein bisschen fixieren kann. Und ansonsten vertraue ich eigentlich darauf, dass nicht so viel passiert. Weil bei meinen Reisen, wenn ich alles hinterfragen würde vor der Reise, was alles passieren könnte oder vor dem Wildnistrip, ja, da müsste ich dann eigentlich zu der Erkenntnis kommen, also rein realistisch gesehen und rational gesehen, das darfst du gar nicht machen. Also bleib lieber zu Hause und arbeite bei der Post oder
bei der Sparkasse. Das heißt, die Risiken muss man ein bisschen ausblenden.
Ja, in einer gewissen Weise, ja. Also es gehört auch ein gewisses Vertrauen an sich selber dazu, ist ganz klar.
Haben Sie kein Breitspektrum-Antibiotikum dabei? Es kann ja mal sein, dass ein...
Doch, ein Antibiotikum habe ich immer dabei.
Wenn der Zahn zum Beispiel, wenn die Plombe sich meldet oder so.
Ja, ja, klar, dann muss man ein Stück Eis da hinten reinlegen. Ich bin ja meistens in kalten Regionen. Nein, sowas habe ich schon dabei. Das ist auch wirklich ganz sinnvoll.
Was ist denn das, die größte Malesse, die Sie gesundheitlich hatten auf der Natur?
Die größte war ein Giftschlangenbiss von einer sehr giftigen Seeschlange. Das ist in Indonesien passiert. Also
die sind ganz giftig, das sind die giftigsten, ne?
Ja, sind mir die giftigsten. Also das Gift einer Seeschlange ist der Faktor 1,8 zur Kobra, zur Königskobra. Und ich bin da zu allem Überfluss von der Schlange auch noch ins Gesicht gebissen worden. Ja, also ich wollte mich waschen, also eine völlig idiotische Situation. Im Meer wollte ich mich waschen. Nach einem langen Wildnisaufenthalt ist das passiert. Ist zum Beispiel auch ein Thema. Wenn man lange in der Wildnis unterwegs ist, wird man sehr emotional. Und das Rationale verflüchtigt sich.
Also unvorsichtig auch ein bisschen.
Ja, und auch man glaubt, ein Teil der Natur zu werden. Und wir sind eben, leider stehen wir ziemlich weit außen. Wir sind eben nicht mehr in der Natur wirklich integriert.
So, und da beißt sie also diese Schlange, diese, genau, Giftschlange 1:8 zur Königskobra, also was die Giftigkeit angeht,
ins Gesicht,
zugunsten dieser Giftschlange ins Gesicht. Und was machen Sie?
Ja, ich mache gar nichts mehr. Also die haben ein sogenanntes Neurotoxin. Also es gibt Hämotoxine, die zersetzen das Blut und Neurotoxine lähmen den Körper. Und genau das trat relativ schnell ein. Ich konnte mich nach kurzer Zeit kaum noch bewegen und hatte Probleme mit dem Sprechen, dann auch mit der Atmung. Und ich war damals mit einer Kollegin unterwegs und bin in eine Urwaldhütte noch gewankt. Und da war noch ein Einheimischer. Wir waren, wie gesagt, auf einer kleinen Insel und das Funkgerät ging nicht, weil die Ranger hatten den Diesel für den Generator, der das Funkgerät betreiben sollte, an die Fischer verkauft, um ein bisschen extra Geld zu machen. Also wir waren alleine und dann sagte die Kollegin noch, das habe ich noch mitgekriegt, was macht man denn jetzt? Sagt, wir können gar nichts machen, der Mann stirbt heute Nacht. Und also das war die Erkenntnis, also es galt mir. Und das habe ich noch mitbekommen. Und jetzt ist es natürlich so, Gifte haben ja eine sehr schöne Wirkung. Also Gifte entspannen den Körper und machen einen so ein bisschen high, immobilisieren einen. Also man ist nicht nervös und panisch, sondern man dämmert so lange langsam dahin. Und nach zwei Tagen bin ich dann wieder aus diesem Dämmerzustand aufgewacht und habe die Erkenntnis gehabt. Ich habe es überlegt. Ne? Ja.
Dagegen kann man sich nicht kippen. Ja, es gibt ja mittlerweile in jeder Großstadt Läden, in denen man sich alles kaufen kann zum Überleben in der Wildnis. Das Equipment, das Zubehör. Wir haben unseren Automats Kastning auf Expedition geschickt, in die Großstadt allerdings. Gut nur, dass er sich vorher auf der Tour Naturmesse in Düsseldorf mit dem neuesten Outdoor-Schnick und Schnack eingedeckt hat. So kann man auch, selbst wenn keine Wasserschlangen da sind, in Köln überleben. Hier natürlich über Satellit. Ein Telefon, sein Tourtagebuch.
Samstag, 17. September, 6 Uhr. Liebe Freunde, ich melde mich nun das letzte Mal vor meiner Abreise zur Expedition auf den 157,38 Meter hohen Cologne Dome. In 10 Minuten holt mich mein einheimischer Führer Jupp ab und wir werden mit der Bahn so dicht an den Dom heranfahren, wie es möglich ist. Den Rest müssen wir dann wohl oder übel zu Fuß zurücklegen. Wie gut, dass ich mich vorher noch mit angenehm leichtem Equipment ausgestattet habe.
Leicht, schnell, voll Carbon und Kevlar oder Aramid. Mit Epoxidharz verarbeitet und nicht mit Polyester oder auch nicht mit Vinylester, sondern mit Epoxy. Gewichtsmäßig reduziert um 40%. Die Festigkeit um 40% gesteigert. Dann gibt es natürlich dann dazu Steueranlagen. Das sind vorbalancierte und integrierte Steueranlagen.
Samstag, 17. September, 6.10 Uhr. Es geht los. Die Bahnfahrt ist lang, mühsam und anstrengend. Die Sitze eng und gerade mit dem großen Rucksack sitzt man doch sehr beengt. Es ist kaum möglich, zwischen Gepäck, Passagieren und deren Hunden die Beine ganz auszustrecken. Aber auch hier sorgt die richtige Ausrüstung für Erleichterung. Der Sportstrumpf.
Und zwar ist hier ein medizinischer Druckverlauf eingearbeitet. Das heißt, wie beim Kompressionsstrumpf, wenn jetzt jemand venenkrank wäre zum Beispiel, unten im Fußbereich ist der Druck am stärksten. Nach oben hin nimmt der Druck immer mehr ab. Das heißt, dass das Blut, Wasser, die Schlackestoffe alle wieder zurück in den Kreislauf geführt werden. Ne, dann haben wir hier so eine spezielle Stricktechnik, die dann eben die Muskulatur zusätzlich noch aktiviert und eben unterstützt.
Ja, meine Beine fühlen sich tatsächlich ein wenig aktiviert und unterstützt. Uhr, Ankunft Cologne Main Train Station. Ein großes Durcheinander. Um den Weg zum Basiscamp, dem sogenannten Dom, zu finden, sind wir auf technische Hilfsmittel angewiesen. Gott sei Dank habe ich mein frisch erworbenes GPS im Rucksack.
Prinzipiell kann das Ding mir sagen, wo ich mich gerade befinde. Es kann mir sagen, in welche Richtung ich mich bewege. Es kann mir die sehr genaue Uhrzeit nennen, nämlich die Uhrzeit einer Atomuhr. Es kann mich führen zu bestimmten Wegen. Es kann mir Wege darstellen auf einer Karte, abhängig vom Gerät. Es kann mich auch eine Route erstellen lassen und dieser Route folgen.
So angeleitet betreten wir, nachdem wir uns mit Trockennahrung und ausreichend Wasser bevorratet haben, den Bahnhofsvorplatz. Die erste Herausforderung. Menschenmengen bevölkern sowohl den Platz als auch die Aufstiege zu unserer ersten Zwischenstation. Außerdem fällt die Orientierung schwer, da nirgendwo der Horizont sichtbar ist. Alles versinkt im Häusermeer. Wir befinden uns etwa 53 Meter über Normal Null, was uns die Akklimatisierung erleichtert. Außentemperatur 20 Grad, Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung. Das Wetter scheint freundlich. Aber man hat uns gewarnt. Das Wetter in Deutschland kann an jedem Tag heiß und kalt, feucht und trocken, stürmisch oder windstill sein. So jedenfalls steht es im Lonely Planet Germany. Gut, dass wir mit unseren Jacken auf alles vorbereitet sind.
Also am wärmsten sind die Doppeljacken. Die Herrenmodell mit einem Highloft-Vlies innen drin zum Rausnehmen. Die Vliesjacke ist sehr schön leicht durch die hohe Faser, aber auch sehr warm.
Außenseite wind- und wasserdicht, jetzt mit verschweißten Nähten. Das ist ja dann wichtig, wenn es regnet. Und man kann es, das ist der große Vorteil, wenn man durch wechselnde Klimazonen geht oder Berge hoch, runter oder so, dann hat man es ja mit unterschiedlichen Temperaturen zu tun. Kann man Innenfutter rausnehmen, man kann beides einzeln tragen. Hat also schon zwei Schichten, eine Außenschicht und eine innere Schicht.
7.15 Uhr. Wir kommen im Dom an. Jetzt heißt es noch einmal Ruhe und Kraft tanken und unseren Plan, den Südturm über die sogenannte Wendeltreppe zu besteigen, auf mögliche Fehler abzuklopfen. Akribisch lesen wir noch einmal in unserem Führer.
Der Südturm kann nur über die Wendeltreppe, auf der gerade einmal zwei Personen recht knapp aneinander vorbeikommen, bestiegen werden. Nach 291 Treppenstufen erreicht man auf einer Höhe von ca. 53 Metern den Glockenstuhl. Nach weiteren 95 Stufen erreicht man das obere Ende der Wendeltreppe, das sich auf einer Höhe von ca. 70 Metern befindet. Eine Metalltreppe führt von hier aus zur Aussichtsplattform des Südturms in rund 97 Metern Höhe, von wo aus man eine Aussicht über die gesamte Stadt und die Umgebung hat.
7.30 Uhr, 50. Breitengrad, 56 Minuten und 28,6 Sekunden nördliche Breite und 6. Längengrad, 57 Minuten und 29,4 Sekunden östlicher Länge. Die Lektüre ist abgeschlossen, ein letztes Gebet gesprochen und die obligatorische Voraufstiegsbanane aus der speziell für solche alpinen Zwecke konstruierten Bananenbox gegessen. Jetzt geht es endgültig los. Für den Aufstieg schlüpfen wir schnell noch in das dafür perfekt geeignete Schuhwerk.
Das ist ein Barfußlaufschuh. Es ist also ein Laufschuh, mit dem man Marathon und Halbmarathon läuft und zuvor seine Fußmuskulatur aufbaut. Mit dem Barfußlaufschuh trainieren Sie also die Bänder auf, trainieren die latente Fußmuskulatur auf. Das geht nur beim Barfußlauf. Und diese ganz dünne Sohle, die hier dabei ist, die ist also dafür da, damit sie nur einen Schutz gibt vor Glassplitter, vor Steinen, vor Holz und alles, was in der Natur so vorkommt.
7.35 Uhr. Wir bekommen unser Permit und stapfen los. Die ersten Meter sind schnell gemacht, aber schon nach kurzer Zeit macht uns die Höhe zu schaffen. Wird sich die Anstrengung lohnen? Ein Blick in die Gesichter der uns entgegenkommenden Absteiger macht Hoffnung. Wir legen eine kurze Rast am Glockenstuhl ein und erreichen bald das obere Ende der Wendeltreppe. Ich denke kurz an Abbruch, aber Jupp hakt mich unter und weiter geht's. Samstag, 17. September 2011, 7.50 Uhr. Wir haben unser Ziel erreicht und stehen auf dem Gipfel des Cologne Dome. Wir rühren glücklich unseren Trockenwein an in den praktisch zusammenschraubbaren Plastikweingläsern und schauen glücklich auf die Stadt, die uns zu Füßen liegt. Alle Anstrengungen sind vergessen, aber ohne die richtige Ausrüstung wären wir nie so weit gekommen.
Das war Mats Indiana Jones Kastning, unser Mann für den Großstadtdschungel hier in der Oase auf WDR 5. Andreas Kieling ist zu Gast in der WDR 5 Oase, die sich heute ganz der Wildnis widmet. So viel schon gesehen, so viel erlebt. Jetzt mit Anfang 50 werden die Zirkel ein bisschen enger. Deutschland als Wildniserlebnis wird aus dem rastlosen Andreas Kieling allmählich einer, der angekommen ist?
In gewisser Weise denke ich das schon. Also wenn mir vor 30 Jahren natürlich einer gesagt hätte, was hättest du lieber? Möchtest du nach Australien, Alaska oder in die Wüste Namibia oder eine Wanderung durch Deutschland machen? Hätte ich mich natürlich für die exotischen Ziele entschieden. Aber mittlerweile habe ich Deutschland wieder lieben und schätzen gelernt. Und ich finde es super spannend hier. Es ist keine Werbeerfindung oder so, sondern es ist wirklich meine ehrliche Meinung. Und das hat wahrscheinlich auch mit dem Alter zu tun, auch mit der Rückbesinnung, aber auch mit der Erkenntnis, dass wir in einem der schönsten Länder der Erde nun mal wohnen.
Aber Sie haben auch eben die Geschichte erzählt von der Schlange, die Sie ins Gesicht gebissen hat, wo Sie beinahe draufgegangen wären. Sie haben zwei Söhne, Sie haben eine Frau. Bittet Sie manchmal die Familie auch darum, das Schicksal vielleicht nicht doch nochmal herauszufordern?
Also meine Frau hat immer einen etwas ketzerischen Spruch und sagt immer, also zur Zeit sagt sie, also 5 Jahre musst du noch durchhalten, so lange brauchen wir dich noch. Und das heißt, dann ist der jüngste Sohn aus der Familie wahrscheinlich raus, dann ist er erwachsen und dann kann ich sozusagen meine ganz eigenen Wege gehen. Und ich sehe ja die Gefahr in Deutschland. Ja, also ich habe Angst zum Beispiel mal in Deutschland auf unseren hektischen Straßen zu verunglücken, vielleicht sogar schuldlos. Fahren Sie mal freitagabends aus Köln raus oder aus Hamburg oder aus München. Ja, wenn alle ins Wochenende wollen, heim zu Mutti, Das ist Aggression, das ist Abenteuer, das ist Wildnisdschungel, wo ich manchmal denke, holla, da möchte ich nicht dazugehören. Da sehne ich mich in mein Kanu zurück, nach Alaska oder in meinen alten Land Rover nach Namibia.
Mit welchen Gefühlen sehen Sie denn das zunehmende Verschwinden von Wildnis? Wildnis wird ja immer weniger, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt.
Also in Deutschland ist das ein Trugschluss. Wir haben immer mehr Wildnis, also wir richten immer mehr Nationalparks ein und Schutzgebiete und Biosphärenreservate und wir sehen das auch.
Geordnete Wildnis aber, ne?
Abgegrenzte Wildnis. Ne? Also wir Deutschen möchten ja auch manchmal gerne sozusagen den Urwald vor der Haustür haben, also vor der Großstadt. Das geht natürlich nicht. Aber generell sind wir auf einem sehr, aufsteigenden Ast. Ja? Die Talfahrt ist lange vorbei. Wir haben wieder deutlich mehr Wildtiere in Deutschland, als das noch vor 30 oder 20 Jahren
der Fall war. Während aber in der urtümlichen Wildnis, also in Amazonas das zum Beispiel, riesige Gebiete kaputt gehen. Ne?
Das ist richtig. Also Artensterben hat es immer gegeben. Arten sterben aus, neue Arten entstehen. Und das hat es immer gegeben, das nennt man Evolution. Das Erschreckende dabei ist eigentlich, mit welcher Geschwindigkeit das momentan passiert und wie viele Arten sterben.
Haben Sie schon mal überlegt, ob Sie selber mit dazu beitragen als Abenteurer, weil vielleicht irgendwelche Hotelkonzerne sagen, Mensch, die Leute haben die Filme vom Kilian gesehen, da wollen die auch mal hinreisen. Ja.
Ich lebe da in einem großen Konflikt. Auf der einen Seite bin ich dazu bereit, auch als Sensationsreporter der Natur, so nenne ich es mal, unterwegs zu sein und die Wildnis nach Hause zu holen. Also bei Terra X sagen wir ja immer, oder sag ich immer zum Zuschauer, kommen Sie mit, es wird ein großes Abenteuer. Das heißt, ich erlebe für den Fernsehzuschauer das große Abenteuer. Sie brauchen sich nicht zu quälen, das mache ich, aber ich nehme Sie mit der Kamera mit. Und damit weckt man natürlich auch Begehrlichkeiten, ganz klar. Aber so ist nun mal unsere Welt. Wir werden am Ende des Jahres 7 Milliarden Menschen sein, also geschätzt. Das größte Artensterben ist momentan in Asien, bedingt einfach auch durch diese, ich nenne es jetzt einfach mal so, Überpopulation der Spezie Mensch. Und das hat natürlich schon was Bedenkliches, gar keine Frage.
Andreas Kieling, danke für Ihren Besuch in unserer Oase.
Sehr, sehr gerne. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Es war eine der schönsten Radiosendungen, die ich glaube in meinem Leben mitgestalten durfte. Und also ganz großes Kompliment an Sie.
Vielen Dank.
Ja.
Und wir sind am Ende für heute. Jeanette Krause war in der Redaktion. Valentina Dobrosavljevic hat Redaktion gehabt. Gleich im Mittagsecho bei Wolfgang Zimmer geht es im Blickpunkt um die Berlin-Wahl morgen. Ich bin Thomas Hackenberg. Ihnen noch einen schönen Tag. Sehen Sie, bei den ganzen Komplimenten habe ich den Namen meiner Redakteurin sofort.
Ja, Sie haben auch jetzt einen roten Kopf bekommen. Das brauchen Sie gar nicht. Es war wirklich eine tolle Sendung.
Jetzt machen wir mal das rote Licht aus.
Okay.
Tschüss. Tschüss. Schönen Samstag noch.
Tschö, tschö.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.